Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Dieses Mal im Widerhall ein längeres Gespräch mit dem Journalisten und Autor Robert Miesig über den aktuellen Zustand der sozialdemokratischen Politik und ihre mögliche Zukunft. Anlässlich einer Buchpräsentation mit Diskussionsveranstaltung im Arbeiterheim Ebensee. Und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Politik von unten, wie die Sozialdemokratie aus ihrer Sackgasse kommt, so heißt das aktuelle Buch des Autors, Journalisten und Kommentators Robert Miesig. Am 12. April war er auf Einladung des EU-Abgeordneten Hannes Heide zu Gast im Arbeiterheim in Ebensee, um das Buch zu präsentieren und über deren Inhalte zu diskutieren. Vor der Präsentation habe ich ein Gespräch mit ihm geführt über die aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten der Sozialdemokratie und generell sozialer und demokratischer Politik. Themen waren unter anderem die aktuelle Situation der SPÖ mit ihrem Vorsitzenden Andreas Babler, die europäische Dimension sozialdemokratischer Politik und Miesigs Einschätzung zu den kommenden Wahlen, also EU- und Nationalratswahl. Ja, ich begrüße Robert Miesig. Schön, dass Sie sich für das FAS Zeit genommen haben.
Ja, wunderbar. Danke für die Einladung und selbstverständlich immer Zeit.
Heute anlässlich der Buchpräsentation Ihres Buches Politik von unten. Jetzt leben wir in einer Zeit, wenn wir zurückblicken, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind soziale Ungleichheiten eigentlich mehr geworden. Es wäre auch eine Kernkompetenz der Sozialdemokratie dagegen, sich zu wehren. Gleichzeitig ist es eine Zeit multipler Krisen, die uns überfordern. Klimawandel, Kriege, Pandemie. Menschen suchen sich da oft auch in irrationalen Bereichen Hilfe oder präferieren starke Führerpersönlichkeiten. Da werden sie eher beim rechtspopulistischen lagerfündig. Wie beurteilen Sie denn jetzt so grundsätzlich die aktuelle gesellschaftliche Ausgangslage für eine Wiedererstarkung der Sozialdemokratie?
Naja, die gesellschaftliche Ausgangslage generell für uns alle als Gesellschaft ist natürlich keine schöne, das wissen wir. Ja? Und politisch ist sie auch umstritten, also oder politisch ist sie umfedert, die Zeit. Mit großen Gefahren, also wissen wir ja alles, also einen Rechtsruck, aber auch den Aufstieg rechtsradikaler und autoritärer Politiker und Politikerinnen auf der ganzen Welt, brauchen wir ja von Orban bis Trump, aber auch sozusagen diese seltsame Anziehungskräfte, die eine Person wie Putin entfaltet. Also diese Gefahren sind immens und gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass die Sozialdemokratien in den letzten 20 Jahren überall, aus den verschiedensten Gründen übrigens, an Zuspruch verloren haben. Ja, also da gehört sicherlich der Vertrauensverlust im Bereich von Bevölkerungsgruppen dazu, die sich als Verlierer des gesellschaftlichen Wandels der letzten Jahrzehnte sehen und empfinden und das auch mit Recht tun. Da gehört aber natürlich auch die gesellschaftliche sozusagen Ausdifferenzierung dazu. Ja, wenn sozusagen sich die Gesellschaft ausdifferenziert und sich auch die politischen Systeme ausdifferenzieren, dann gibt es mehr Parteien und wenn es mehr Parteien gibt, erreichst du nicht mehr 42%. Das ist an sich nichts Schlimmes, Besorgniserregendes ist sozusagen sind die Bedrohungen für die Demokratie. Ja, also das ist die Ausgangsposition, in der wir sind und in der ist es ganz essentiell, dass Sozialdemokraten wieder Vertrauen zurückgewinnen. Ihnen gerade bei denjenigen, die jetzt mal, ich versuche es mal als Selbstzuschreibung, so wie es geschärft vielleicht auch von manchen ausgedrückt wird, sich sehen als die ganz normalen, einfachen Leute, die das Gefühl haben, sie sind überhaupt nicht mehr repräsentiert, es geht für sie nur mehr bergab. Und es geht für sie nur mehr bergab, aber ihre Probleme artikuliert gar niemand mehr. Sie haben keine Stimme. Ja? Dafür, für diese Bevölkerungsgruppen, das ist so quasi die DNA der Sozialdemokratie, muss die Sozialdemokratie wieder Stimme sein und muss Vertrauen zurückgewinnen. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch gleichzeitig, wenn man auch in der Geschichte sich anschaut, war die Sozialdemokratie natürlich immer ein großes Zelt. Ein großes Zelt, sozusagen Stimme der Schwächsten, Fürsprecher oder Alliierter der ganz normalen, einfachen Leute, aber auch sozusagen Stimme für die Demokratie, für Liberalität und Pluralismus und damit auch ein Alliierter für liberale, demokratische, bürgerliche Mittelschichten. Und wenn man das gut wieder hinbekäme, dann kann man sozusagen den Kampf tatsächlich um die Zukunft unserer Demokratien und unserer pluralistischen, auch heterogenen, bunten, vielfältigen Gesellschaft auch gewinnen.
Was wären dann denn die wichtigsten Paradigmen oder besser die wichtigsten Tugenden einer solchen Sozialdemokratie, um wieder Vertrauen zu gewinnen, auch in unterschiedlichen Bereichen?
Naja, ich glaube, es sind verschiedenste Sachen. Also erstens mal der Vertrauensverlust oder auch die Frustration an demokratischer Politik hat ja auch damit zu tun, nicht nur, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, ja, die vertreten uns ja gar nicht mehr, die kümmern sich ja nur mehr um ihr Zeug, sondern durchaus auch weniger sozusagen aggressiv diese Haltung, ja, wir glauben schon, dass ihr gerne würdet, aber wir trauen euch eigentlich nicht zu, dass es zusammenbringt. Ja, in einer globalisierten Welt, wo sich quasi das Kapital und die Superreichen quasi in einer Art von globalen Elite verabschiedet haben, sind die ja überhaupt nicht mehr regulierbar. Ja? Also da wäre es das Erste, dass man politische Maßnahmen ganz konkret auch vorschlägt, die glaubwürdig sind, dass sie die Lebensbedingungen der ganz normalen Leute verbessern. Da hat es in den letzten Jahren genug Gelegenheiten gegeben. Klar, die Sozialdemokratie in Österreich war in Opposition, aber hat in dieser Hinsicht sicherlich schon das Richtige gefordert, wenn ich sozusagen von den Strom- und Energiepreisbremsen, die man immer schon gefordert hat, und Deckeln, bevor die Regierung dann auch über verabschiedet hat, bis hin zur Regulierung von Mieten und Investieren wieder verstärkt in sozialen Wohnbau, weil das ist das nächste große soziale Problem, neben sozusagen quasi den Kosten der Inflation, die Reallohnverluste für viele Leute gebracht haben, dass man sich das Wohnen nicht mehr leisten kann. Ja? Und in vielen Städten sind ja das mittlerweile existenzielle Fragen. Und mit den Mietpreisen sind ja auch wiederum auch die Eigentumspreise hochgegangen und überhaupt alle Kosten von Boden bis Bauen, dass das, was auch Arbeiter und Arbeiterinnen, Haushalten und sagen wir mal auch den unteren Mittelschichten lange Zeit möglich war, nämlich so etwas wie sozusagen das Eigenheim, sozusagen das kleine Häusl, in dem man lebt, zu bauen in Eigentum, das ist ja auch nicht mehr möglich. Also du musst beides gut hinkriegen. Das ist das eine. Das zweite ist aber sicherlich, dass es nicht nur um konkrete, praktische Politikvorschläge, die dann irgendwann mal Gesetze werden können, geht, sondern auch um so etwas wie eine Ausstrahlung. Ja? Eine Ausstrahlung, dass die führenden Protagonisten von Sozialdemokratien integer, volksnah, als einer von uns oder eine von uns angesehen werden. Das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt. Ja? Also es geht in der Politik ja nicht nur um, wer hat die besten Vorschläge und welche sind praktikabel und vertraue ich darauf, dass sie sie durchsetzen können, sondern schon darum auch um Gemeinschaftsbildung. Und zur Gemeinschaftsbildung gehört natürlich auch eine Repräsentation dazu.
Robert Misick, heute also die Buchpräsentation des Buches Politik von unten. Ich habe es nicht gelesen, ich habe aber ein bisschen hineingelesen in ein Kapitel, und da ist auch Andreas Babler prominent vertreten gewesen, durchaus, glaube ich, auch als Hoffnungsträger angeführt. Was macht denn Andreas Babler richtig? Was könnte er noch besser machen?
Andreas Babler, das ist sozusagen die zentrale Stärke von Andreas Babler, ist, dass er genau das repräsentiert, was ich jetzt gerade geschildert habe. Also dem, dem man sagt, dem man zuschreibt, das ist einer von uns, sehr geerdet, ist integer und volksnah. Und hat das Herz auch politisch am rechten Fleck, also dass man weiß, der hat seine Werte und Grundhaltungen und da wird er nicht wackeln, nur weil es irgendwann mal schwierig wird. Ja, also das sind, glaube ich, schon wesentliche Charakterattribute, die dazu führen können, dass man Wahlen gewinnt. Ja, das ist seine Schwächen, wenn man sagt, jetzt, wenn man jetzt sozusagen, oder was könnte er noch besser machen, da würde ich jetzt vielleicht gar nicht darauf hinweisen, drauf, was er jetzt, es wäre seine Schwäche von ihm, aber natürlich hat er auch einen Rucksack von Problemen der Sozialdemokratie mitzuschleppen, die er nicht zu verantworten hat, aber die er jetzt auch, mit denen er konfrontiert ist. Da ist natürlich mal in Österreich die Geschichte der letzten Jahre der internen Querelen und den Eifersüchteleien und der Disziplinlosigkeit auch, kann man also auch nennen, dass jeder Zwerg von links irgendwie glaubt, er muss da immer hineinkäppeln und damit auch ein Bild einer Kakophonie erzeugt, die dann der gesamten Sozialdemokratie schadet und natürlich in dem Fall auch den, dem Spitzenmann. Ja. Das Zweite ist, wenn ich vom großen Zelt spreche, ich glaube schon, dass der Andreas Babler so fast eine, in einem gewissen Sinne eine optimale Figur, wenn man sich klonen wollte, müsste man das machen, nämlich sozusagen Arbeiterkind aus Dreiskirchen, einer Arbeiterstadt, aber kein Wiener, keiner, der aus einer Großstadt kommt und dem man das schon irgendwie ansieht, aber gleichzeitig eine Stadt, die sehr nahe an Wien ist, also niederösterreichisch, aber trotzdem so halber urban. Das heißt, wenn man so will, ist es fast auch so eine sozusagen der optimale Durchschnitt. Und in dieser Stadt hat er seine 73% gewonnen. Das ist jetzt vielleicht nicht nur eine Zufälligkeit, also eine Anekdote, sondern das bedeutet ja etwas, dass jemand wie Andreas Babler durchaus die verschiedensten Milieus ja kennt. Ja, und durchaus auch weiß, wie er die ansprechen muss, weil die sind alle in seiner Stadt, die sozusagen ländlich und urban zugleich ist als Speckgürtelstadt von Wien. Das ist das andere. Und das dritte ist vielleicht, natürlich brauchst du, wenn du ganz erfolgreich sein willst, ja, ein Personaldableau von unterschiedlichsten Charakteren, die verschiedene Kompetenzen haben, die auch verschiedene Formen der Ausstrahlung haben, denen man zuschreibt, ja, sozusagen, das ist der, der für uns kämpfen wird und der hat sozusagen seine Street Credibility und das ist der Sir, der sich mit den Finanzen auskennt und der Dritte und so weiter eine gewinnende Sozialpolitikerin, die auch eine Ausstrahlung über die eigenen Kreise hinaus hat, da hast du halt natürlich Schwierigkeiten in einer Sozialdemokratie, die in den letzten Jahren immer schwächer geworden ist, dadurch weniger Abgeordnete, hat ein geringeres Personalreservoir natürlich. Aber da glaube ich, da hängt es ein bisschen davon ab, weil Sie auch gefragt haben, was könnte man noch besser machen? Wird man sehen, ob das gelingt, hier ein Tableau an Personen für die Wahl auch aufzustellen, wo vielleicht auch das Team einen Unterschied macht, wenn man sich anschaut, okay, das ist das eine Team und dann habe ich eine Auswahl auf der anderen Seite von Kickl und Berlakovic, dass die Leute dann sagen, okay, dann wähle ich lieber das Team der Vernünftigen und nicht das der Team der Irren.
Viele Probleme sind national zu lösen. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe, die nicht national zu lösen sind. Hier muss man auf höhere Ebenen schauen, zumindest einmal auf europäischer Ebene, auch auf EU-Ebene. Ja, viele Politikerinnen und Politiker sind ja auch oft im Zwiespalt oder haben nicht so eine gute Beziehung dazu, gerade auch Andreas Babler hat in der Vergangenheit auch diesbezüglich mit Bemerkungen Aufmerksamkeit erregt. Was wären denn die Voraussetzungen und die Anforderungen an ja auch an österreichische Politikerinnen und Politiker, um auf europäischer Ebene eine Politik von unten zu forcieren?
Naja, die erste Voraussetzung ist dafür, glaube ich, dass man sich überhaupt mit den Funktionieren der europäischen Institutionen beschäftigt. Und das tun wir ja auch als politische Beobachter ja fast nie. Ja? Und es ist ja auch wahnsinnig komplex. Also wenn man sich jetzt wirklich da mal beschäftigen würde, wie eine europäische Regelung erstens mal entsteht und wie sie dann ins nationale Recht hineinwirkt oder in nationale Maßnahmen und Verbesserungen hineinwirkt, dann kann man das wahrscheinlich, kann das kaum einer von uns beschreiben, außer drei Nerds. Ja? Dass dieses europäische Mehrebenensystem der Entscheidungsfindung und dann auch nochmal das Mehrebenensystem der Implementierung von Entscheidungen. Und dann hast du die Europäische Union und die Kommission, also hast die Kommission und den Europäischen Rat und dann hast du irgendwie nationale Regierungen und Verwaltungen da und bis in die Verwaltungen des Lokalen. Und wenn man jetzt jemanden fragt, und jetzt beschreib mir bitte mal genau, wie es funktioniert, wie die Zahnräder ineinander greifen, dann wird keiner es beantworten können und schon gar nicht das wählende Publikum, was aber Drama ist, weil ich sage dann, ich will damit nicht unterstellen, dass das wählende Publikum quasi zu blöd ist, weil das durchschnittliche wählende Publikum sich nicht mal von den Bestinformierten da dramatisch unterscheidet, das weiß keiner so genau. Ja? Und wenn man Komplexitäten nicht wirklich so mehr zurechnen kann, dann schaut man irgendwann mal auch nicht hin. Ja? So. Mit dem Ergebnis, dass, glaube ich, auch man gar nicht so wahrgenommen hat, was sich in den letzten Jahren innerhalb der Europäischen Union getan hat. Nämlich, weil Sie angesprochen haben, auch die sozusagen, wie kann man das nennen, eine spätnächtliche Videosoada von Andreas Babler, ich glaube im Jahr 2018, 19, aber ich kann mir jetzt auch täuschen, vielleicht war es ja schon 20, das sich natürlich bezogen hat auf eine Europäische Union, die nur neoliberale Austeritäts- und Sparpolitik gemacht hat, also runterkürzen, Staaten und auch Bevölkerungen gegeneinander aufhetzen und diese Wettbewerbsideologie des Runterdumpings von Standards gefahren hat, insbesondere nach der Finanzkrise im Jahr 2008, 2009, 2010. Ja, was uns ja eine furchtbare Krise. Also erstmal hat die Union fast zerrissen und die Griechen hat man dann die faulen Griechen genannt, die sozusagen den Gürtel enger schnallen müssen und dabei haben sie den Gürtel längst aufgegessen gehabt, weil sie sonst nichts gehabt haben. Die nordeuropäischen Staaten haben auch auf Haushaltsdisziplin und man hat alles runterkürzt und das hat de facto dazu geführt, während man ja gleichzeitig die Banken und die Finanzinstitutionen mit Fantastilliarden gerettet hat. Ja? Da war ja das Geld genug da. Ja? Und das hat dazu geführt, das hat man ja alles schon wieder vergessen, deswegen erinnere ich jetzt auch daran, dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone des Jahres 2007 erst im Jahr 2016 wieder erreicht worden ist. Ja? Normalerweise hast du jedes Jahr 2-3% Wachstum und wenn sie das mit Wachstum über Wachstum kumuliert hast, in 10 Jahren normalerweise um 10-20% mehr Wohlstand. Ja? Und in dem Fall hat man 10 Jahre Wohlstandsverluste und Stagnation gehabt, die man erst dann langsam wieder erholt hat. Ja? Wegen diesem Ungeist des Neoliberalismus. Der ist aber ein bisschen, insbesondere in den Institutionen der Europäischen Union, oder ein bisschen ist fast untertrieben, ja, signifikant. Seit 2016 hat es da einen Zeitgeistwandel gegeben. Ja. Vielleicht auch aus verschiedenen Gründen, wenn man gewusst hat, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Brexit war sicherlich ein Schock, der ein heilsamer Schock war, wo die Kommission und wichtige Akteure innerhalb der Europäischen Union gesagt haben, also wenn wir jetzt nicht ein Europa, das den Menschen nützt, basteln, also allen, den breiten Bevölkerung, den Menschen nützt, sondern nur den Konzernen, dann fliegt uns das Haus in die Luft. Und dann kam noch die Corona-Krise hinzu, wo sowieso überall hieß, koste es, was es wolle, also Stützung der Wirtschaft durch Finanzspritzen. Auch das hat den Zeitgeist verändert und das hat auch bis hinunter, also wenn man sich anschaut, Mindestlohnrichtlinie, die Kommission verabschiedet hat, also dass alle Staaten einen Mindestlohn, der durchaus ein erhebliches Niveau erreichen muss, also 50% des Durchschnittslohns oder 60% des Medianlohns, das würde in Österreich heißen zwischen 1.900 oder 2.000 Euro. Da sind wir nah dran, aber andere Länder sind nicht so nah dran. Also darauf macht die Kommission jetzt Druck. Ja? Und auch, dass Gewerkschaften gestärkt werden. Also eine Richtlinie, dass 80% der Beschäftigungsverhältnisse kollektivvertraglich geregelt kern. Ja? Während man vor 10 Jahren noch gesagt hat, zerschlagt die Kollektivverträge, weil dann sinken die Löhne und dann sind unsere Unternehmen wettbewerbsfähiger. Ja? Also es ist eigentlich eine vollkommene Kehre, die Europäische Union hingelegt hat. Das haben wir nur nicht, wir haben wahrscheinlich auch sozusagen gut informierte Nerds wie wir nicht so wirklich wahrgenommen, weil man halt bei der Europäischen Union, da schaut man nicht so genau hin. Ne? Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Und da hat sich etwas zum Positiven getan, das müsste weitergehen. Das ist aber jetzt auch bedroht, weil sich, wenn sich Mehrheitsverhältnisse in Europa, sei es durch die Europawahl, sei es durch nationale Wahlen dann wieder in der Richtung rechts, rechtsextrem oder neoliberal ändern, dann wird sich natürlich auch diese Politik wieder ändern.
Zurück zum Erfolgskonzepten für die Sozialdemokratie. Street Credibility ist gefallen, das Wort. Auch sozusagen eine umgängliche Persönlichkeit, wo man sich auch wieder empfinden kann. Was mich interessieren würde, wäre die Einschätzung von Robert Miesig bezüglich so etwas wie Linkspopulismus, gibt es denn überhaupt? Inwieweit hat er seine Berechtigung? Gibt auch die Meinung, na gut, wenn es sozusagen für den guten Zweck ist, dann ist Populismus auf dieser Seite her auch legitim. Gibt es denn, wo fängt er an, wie weit ist er legitim?
Ja, das fängt ja schon mit der Frage an, was Linkspopulismus überhaupt ist. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen oder auch so, und wenn es nicht Definitionen sind, so Richtungen, in denen manche Denker oder auch politische Protagonisten oder Aktivisten denken. Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, also die zu diesem Thema sehr viel gearbeitet haben, vor allem Ernesto Laclau, hat es mal so definiert, Populismus ist eine Gruppe der Bevölkerung als ein Wir anzusprechen und die als ein Wir zusammenzubinden. Und in dem Fall wäre es das populistische Wir da unten gegen die Eliten oder muss gar nicht gegen, sondern versus im Sinne von, es ist getrennt, die Interessen sind getrennt und man muss diese eine Bevölkerungsgruppe zusammenschweißen, damit sie ihre Interessen vertreten kann. Dagegen habe ich nichts. Ja? Also das halte ich halte das für sicherlich richtig. Ja? Ich halte es auch nicht für falsch, populär zu sprechen und manchmal auch, sagen wir mal, pathetisch, das kraucht oder wie auch immer, ja, dass da auch etwas emotional passiert und dass es nicht nur die Sprache nicht nur eine technokratische ist. Ja. Wenn man jetzt unter Populismus aber versteht, eine Sprache der Gereiztheit einzuführen, des permanenten Arts von Gegeneinander, ja, also sozusagen dieses Wir gegen die anderen rhetorisch zu überreizen oder wenn man gar darunter verstehen würde, dem sozusagen Vertrotteltheit der Diskursen auch nochmal sozusagen die eigene Blödheiten arbeiten mit Fake News oder Halbwahrheiten, kann man sich ja alles vorstellen. Ja? Ich kann ja sozusagen mich hinstellen und linkspopulistisch, wobei das könnte man fast nochmal tun, aber linkspopulistisch sagen, dass der Umstand, dass unsere Mieten so gestiegen sind und man sich heute das Wohnen nicht mehr leisten kann, nur eine Folge davon ist von Mietrechtsgesetzreformen, die schwarz-blaue Regierungen, also Schüssel und dann die Kurzregierung eingeführt haben. Man würde damit nicht mal so falsch liegen, man würde halt nur verschweigen, erstens, dass es auch nochmal große Koalitionen und Regierungen unter sozialdemokratischer Beteiligung gegeben haben, die da auch manches in die falsche Richtung gemacht haben und dass es dann zum Teil auch sozusagen Prozesse sind, die sich auch jenseits des unmittelbar Politischen vollziehen. Ja, also wenn es diese, sagen wir mal, Goldgräberstimmung zum Beispiel in den Städten überall, ist jetzt nicht nur politisch hergestellt gewesen und schon gar nicht nur von österreichischen Regierungen. Ja. Aber was ich damit illustrieren wollte, wenn man unter linkspopulistisch verstehen würde, die Wirklichkeit so ein bisschen mit dem Holzhammer sich hinzuhauen, so weit, dass man sie falsch erzählt, dann bin ich kein großer Freund davon. Ja? Und das Zweite ist, es würde nicht mal was bringen, weil dieses große sozialdemokratische oder progressive Wählersegment, das ist ja relativ groß, das Potenzial an Menschen, das man damit erreichen kann. Ja? Das ist wahrscheinlich irgendwo bei 70-80% potenziell. Ja? Natürlich wird man Mitte links meistens so um die 50% liegen, manchmal weniger, manchmal mehr. Ne? Aber Unter diesem Wählersegment sind ja ganz, ganz viele Menschen, denen eigentlich die Art und Weise, wie wir heute über Politik reden, nicht zu wenig leidenschaftlich ist, sondern manchmal schon ein bisschen zu vertrottelt und sie würden sich mehr Sachlichkeit wünschen. Das heißt, wenn man da eine unsachlichen linkspopulistischen Holzhammer-Rhetorik anschlägt, würde man vielleicht in einem bestimmten Segment oder ein paar Prozentpunkte gewinnen, aber gleichzeitig woanders wieder ganz viel an Vertrauen verlieren. Bei Leuten, die man, also bei ganz wichtigen Milieus, die man braucht, um Mehrheiten zu gewinnen. Das ist eben sozusagen das Problem oder das Schöne auch des großen, breiten, progressiven Zelts, dass Sozialdemokraten, aber nicht nur Sozialdemokraten, aber wenn sie erfolgreich waren, eben auch Sozialdemokraten immer spannen mussten, wenn sie gewinnen wollten.
Weil ich denke mir, wenn man den Menschen sagt, ja, wählt doch einfach jemanden, der euch gut zu Gesicht steht und den ihr sympathisch findet, der eure Sprache spricht, und das ist sozusagen das Wichtigste, ist das nicht, es wäre ja auch die Gefahr des Verlustes von demokratischen Fähigkeiten damit verbunden, und das nächste Mal sind halt die Sympathischen vielleicht dann auf der anderen Seite.
Naja, sympathisch ist vielleicht ein bisschen zu also ich glaube, sympathisch ist natürlich eine relevante Kategorie, ja? Obwohl auch schon Unsympathler-Wahlen gewonnen haben, aber es ist politisch nicht nicht nur Menschen, die ich unsympathisch finde, sondern Menschen haben schon Mehrheiten gewonnen, die von den Mehrheiten als unsympathisch angesehen wurden, aber dafür irgendwie als kompetent oder als Leadership oder man hat sie sozusagen hat ihnen in ihrer Fähigkeit wegen vertraut. Ich glaube, ohne dass ich jetzt beurteilen will, so quasi, oder ein Urteil darüber abgeben will, Schüssel war sicher so jemand, ja? Und Margaret Thatcher auf ihre Weise vielleicht auch, ja. Aber natürlich ist es eher besser, du bist sympathisch und kannst mit den Menschen auf eine Art so connecten. Aber dann gibt es ja natürlich nochmal verbunden mit diesen Charakterattributen noch was anderes, nämlich dieses Gefühl, vertraue ich dieser Person, dass sie auf Basis ihrer Werte die möglichst beste Entscheidung trifft. Da muss ich ihr nicht vertrauen, dass sie immer die beste Entscheidung trifft, weil man kann sie ja irren. Ja? Aber dass wenigstens der Vorsatz und der Impuls das Richtige ist. Also ich glaube, das gehört dann schon dazu und ist soll man jetzt auch nicht runtermachen, ja? als Entscheidungskategorie. Natürlich reicht das nicht aus. Natürlich brauchst du Sachverstand. Du brauchst Sachverstand, du brauchst sachverständige Konzepte zu den einzelnen Politikbereichen. Die musst du natürlich nicht alle selber ausdenken, kannst du gar nicht. Ja. Brauchst also damit eine bestimmte Art von Intelligenz von Politikern, die heißt, sie müssen nicht so intelligent sein, dass sie jedes Konzept selber entwickeln können, aber sie müssen so intelligent sein, dass man ihnen 3 Konzepte präsentiert werden, sie verstehen, und zwar schnell verstehen können, was sind die Vorteile des einen und die Nachteile des anderen, und dann in einem längeren Prozess sich vielleicht quasi die Ambiguitäten eines Pakets zu einem Thema durchaus durchdringen können und dann auch noch die Fähigkeit haben müssen, es so zu kommunizieren, dass es nicht nur Fachleute verstehen. Also das ist, glaube ich, die Politiker und Politikerinnenkompetenz, die, was das betrifft, mal wichtig ist. Dann kommen natürlich noch ein paar andere Politikerkompetenzen dazu, nämlich das Gute in der Demokratie ist, du bist kein Diktator. Das Schlechte in der Demokratie ist deswegen auch, du brauchst für den ganzen Schaß, sagen wir es jetzt mal so, immer Bündnispartner. Also du musst netzwerkfähig sein, du musst in der Lage sein, den langen Atem zu haben für etwas, was da wichtig ist, 3 Jahre Alliierte zu suchen, wenn es so lang dauert, bis du es zusammen hast. Also solche Sachen gehören dann auch noch dazu. Wie man das als Bürger oder Bürgerin, als wählende Bürgerin beurteilen soll, jetzt unabhängig, wie man das beurteilen soll, ist natürlich schwierig. Irgendwie haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen so eine Nase dafür. Ich glaube, man nennt es Menschenkenntnis, die eine manchmal auch trügen kann. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist natürlich, dass man dann ja eh oft Entscheidungen einfach entlang von, ich würde es nicht sagen Parteiloyalitäten, aber Projektionen, die wir auf Parteien haben, man weiß ganz genau, also man muss jetzt nicht sich die Frage stellen, mag ich den Kickl oder mag ich den Kickl nicht, man weiß, wofür die FPÖ steht. Und man muss sich jetzt nicht die Frage stellen, ist Andi Babler kompetent auf allen Feldern, wenn man die SPÖ wählt, wenn man weiß, wofür die SPÖ steht.
Es ist gut, dass man vielleicht ein bisschen weniger Personen zentriert, sondern es eher halt wieder auf Parteien und Programme Obacht gibt und dort versucht, auch die Argumente zu finden.
Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich diese letzten Sätze gesagt habe, dass das natürlich, man soll zumindest das nicht vollkommen ignorieren, man soll jetzt nicht nur über Personen reden. Personen sind aber wichtig und waren es immer. Ja? Also schon in den Zeiten der Gründung der Sozialdemokratie war es so, dass die Menschen nicht gesagt haben, ich wäre jetzt Sozialdemokrat, sondern haben sie gesagt, ich stelle mich jetzt auf die Seite von Viktor Adler. Also sozusagen, es war der Viktor Adler, der diese Programmatiken und die Ziele der Sozialdemokratie verkörpert hat, aber über dieses hinaus auch nochmal diese Glaubwürdigkeit eines unglaublich integren, auch opferbereiten Mannes hatte. Und man soll nicht unterschätzen, welche Bedeutung eine Persönlichkeit wie Adler für sowas hatte, noch zu einer Zeit, wo es kein Fernsehen und kein Radio gegeben hat, wo halt die Leute, die haben dann auch kein Geld gehabt, durch die Stadt 3 Stunden zu Fuß gegangen sind, um ihn einmal zu hören.
Robert Misick, Politik von unten, der politische Wunsch ist, glaube ich, klar. Aber mit welchem Gefühl sehen Sie der Wahl und den Wahlen heuer entgegen?
Ich sehe Ihnen mit einer gewissen Spannung entgegen und wir sind in einem entscheidenden Moment und es ist ein entscheidender Moment, es sind auch gefährliche Momente, weil es halt wirklich auch eine unsere Gesellschaften, Österreich ist nicht die einzige, aber Österreich eben auch, an einem Scheideweg stehen, wo es in Richtung illiberaler Demokratie und damit Ende von dem, was wir uns unter Demokratie vorstellen. Und auch von Ende auch eines sozusagen grundsätzlichen Konsens in Gesellschaften über Heterogenität, Vielfalt, Leben und Leben lassen. Es ist schön, dass jeder sein Leben nach seinen eigenen Präferenzen gestalten kann, dass das verloren geht und dass eine autoritäre und reaktionäre Stimmung dann von uns Besitz nimmt. Das ist sicherlich eine Gefahr, aber ich bin erstens immer ein Optimist und zuversichtlich. Weil wenn ich nicht zuversichtlich wäre, würde es um nichts besser sein. Das kommt erstens mal noch hinzu. Und dann muss man die Wahlen, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten. Die Europawahlen, da herrschen ganz andere Gesetze, glaube ich auch, weil es auch in den Augen der Menschen dann nicht so einen Threadl gibt, mit Recht auch. Weil es halt relativ wurscht ist, wer ist Nummer 1. Österreich stellt, weiß ich nicht was, 22 oder so Abgeordnete zum Europäischen Parlament. Also die 3 großen Parteien, die da jetzt Kopf an Kopf mehr oder weniger liegen, werden alle gleich für Abgeordneten dort stellen, 4, 5, 6 so. Und das ist völlig egal jetzt sozusagen für die Mehrheitsverhältnisse innerhalb dieses Europaparlaments. Und das wissen die Menschen natürlich auch. Dadurch hat es nicht diesen Zug zum Tor. Außerdem ist es ein anderes Elektorat, das mag ich nicht ganz vergessen, weil die EU-Bürger in Österreich, die in Österreich leben, ja bei den Europawahlen mitwählen. Und das heißt, du hast gleich mal ein paar hunderttausend mehr Wähler und Wählerinnen. Deswegen glaube ich eigentlich, dass diese Europawahlen gar nicht so schlecht ausgehen, wie viele jetzt glauben. Man sieht es ja auch schon in den Umfragen, wobei es kaum abbildbar ist, dass die Sozialdemokratie da relativ gut steht. Und dann hast du die Nationalratswahlen, wo ich glaube, dass am Ende die FPÖ, die jetzt irgendwie ihre Umfragesiege feiert, überschätzt sein wird. Sie ist es jetzt erstens mal, glaube ich, schon. Aber die Leute werden, wenn der Wahltag kommt und wenn sich die Frage stellt, in welche Richtung soll unser Land überhaupt gehen und wer soll dieses Land führen, sich schon einmal genau überlegen. Also selbst wenn ich politisch manche der Parolen des rechten Populismus oder der FPÖ nahestehen, wie wirklich so ein Radikalinski-Kickel, wie wirklich so einen Irren, der Veranstaltungen mittlerweile macht, wo sie sozusagen die Polio-Impfung schon schlecht machen. Also das muss man erstmal, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ja? Etwas, was sozusagen eine der größten Geiseln der Menschheit ausgerottet hat, und zwar schon vor, weiß ich nicht, also da war ich noch nicht geboren, ich war glaube ich die erste Generation, die das Glück hatte, ohne dieser Geisel der Kinderlähmung aufwachsen zu müssen. Und selbst das stellen die jetzt schon in Frage. Also will man vollkommen eine Ehre an der Spitze haben. Also diese Frage werden sich, glaube ich, sehr viele Leute stellen. Und das ist sozusagen das Erste, was sich, glaube ich, wenn sich ein Wahlkampf quasi zur Klimax neigt, bewegen wird. Und dann werden wohl auch SPÖ und wahrscheinlich auch die ÖVP nochmal ein bisschen zulegen, weil am Ende eines Wahlkampfes dann stellt sich die Frage, wem würde ich jetzt eigentlich als Nummer eins? Ja? Also selbst wenn ich sozusagen schwanke, wird es ja genug geben, ja? Würde ich ja auch gar nicht beurteilen, mit gutem Recht, ja? Zwischen KPÖ, Bierpartei, Neos, Grüne und SPÖ, wenn ich die alle fünf gleich gut finde oder vielleicht auch gleich schlecht im Sinne von, ich finde von allen irgendetwas gut, aber gleichzeitig auch irgendwas botschert, dann wirst du natürlich auch viele von diesen Leuten haben, die sagen, okay, dann wäre ich aber trotzdem dem, der die größte Chance hat, Erster zu werden. Aus einfach, wie nennt man das, nützliches Wählen. diesen Herdentrieb zum jeweils stärksten des jeweiligen Lagers wirst du natürlich haben. Übrigens auch ein Vorteil von Andi Babler, weil da ist unumstritten, dass er der Stärkste seines Lagers ist. Nehammer und Kickl müssen sie das noch auf der Rechten ausmachen. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass die Sozialdemokratie gut Nummer eins werden kann. Ja? Das heißt, es ist ja eigentlich relativ wurscht, wo man jetzt steht. Ja, also diese Umfragen, erstmal glaube ich es nicht, aber selbst wenn sie stimmen, ist es egal. Ja? Es sind Umfragen ein halbes Jahr vor einer Wahl.
Der Autor und Journalist Robert Miesig über die Zukunft sozialdemokratischer Politik. Ein Gespräch anlässlich der Buchpräsentation seines Buches »Politik von unten, wie die Sozialdemokratie aus ihrer Sackgasse kommt«. Er war auf Einladung des EU-Abgeordneten Hannes Heide zu Gast im Arbeiterheim Ebensee. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.